Hi, ich bin Janine.
Ich bin Carsten.
Und wir sind das Problem, denn ich habe ADHS.
Und ich habe Autismus.
Zwischen Chaos und Gedanken, zwischen Wut und Mitternacht, reden wir über das Echte, über das, was uns keiner sagt. Wir sind das Problem, doch vielleicht nur für die Welt, die du Menschen wirklich mag, wenn man leise funktioniert und fällt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind das Problem. Schön, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema, heute hat doch jeder ADHS oder Autismus. Schatzi, was denkst du spontan, wenn jemand sagt, heute hat doch jeder ADHS?
Hatten die Leute früher auch, aber ja, wusste halt niemand, ne? Ich wusste es ja auch nicht.
Früher sind wir im System einfach nicht so aufgefallen, weil wir vieles noch verstecken konnten, weil es noch nicht so krass gefordert war wie heute, dass man stillsitzen muss, 9-to-5, ne, jeder soll gleich funktionieren und am besten auch die Fresse halten und nie was sagen und nicht auffallen. Und ganz ehrlich, das ist ja ein Thema für mich, ne? Also ich war noch nie so. Ich war immer diejenige, selbst mit 6 Jahren, als ich damals den 2. Tag in der Schule war, habe ich mich auf den Tisch gestellt und DJ Ötzi performt mit Hey Baby. Und da wurde immer gesagt, nee, das geht nicht an ihn. Ne? Also dann wurde ich übrigens auch nochmal 1 Jahr zurück in den Kindergarten gesteckt, wurde dann erst mit 7 eingestuhlt, weil die sagten, die ist noch nicht so weit. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, pauschal zu sagen, ein Kind kann mit 6, spätestens mit 7 zur Schule, ist halt auch einfach falsch. Gerade mit ADHSler. Man will ein Verhalten ändern von ADHSlern, die einfach natürlich zum Verhalten gehören. Wir sind halt einfach flippig, wir sind halt einfach aufmerksamkeitssuchend, wir haben dieses Dopaminloch und man versucht ständig uns zu verändern und das nervt. Das nervt so tierisch.
Ich bin in der 1. Klasse sehr gut klargekommen, aber ich war ja auch immer sehr ruhig.
Ja, du bist ja quasi das Gegenteil von mir, also quasi der gegensätzliche Pool. Übrigens ist unsere Tochter heute wieder hier zu Hause, weil wir es nicht ausgehalten haben und wir sie jetzt wieder aus dem Kindergarten gelassen haben. Sie war jetzt 2 Tage im Kindergarten. Absolute Vollkatastrophe, sage ich euch. Das war wirklich absolute Vollkatastrophe. Man merkt das richtig krass bei ihr, dass es ihr aktuell nicht gut tut, in den Kindergarten zu gehen. Aber um jetzt mal vielleicht auch deine Meinung dazu zu hören, Schatzi, findest du, dass ADHS aktuell häufiger oder grundsätzlich häufiger vorkommt? Oder ist es so, dass es einfach nur öfter jetzt mittlerweile erkannt wird?
Naja, es sind halt viel mehr Leute diagnostiziert, ne? Und
genau, aber das wirft die ältere Generation ja vor. Ja, heutzutage hat ja jeder ADHS.
Aber das Ding ist ja auch, früher, also wenn du vor 50 Jahren in der Schule gesessen hast oder vor 30 Jahren oder so, da war ja der Druck so groß, da wurde ja auch geschlagen und so.
Ja.
Und da hast du durch Angst dich dann irgendwie zusammengerissen. Und wenn man das so betrachtet, sieht das so aus, als wenn die Kinder sehr viel besser erzogen sind.
Ja, besser
so
funktionieren. Ja, aber das
und
ist ein Trugschluss.
Komischerweise, erst seitdem das so mit diesem Kinderschlagen auch in der Schule und so aufgehört hat oder wie viel weniger geworden ist oder auch zu Hause, das hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Früher war das ja so normal, ne, und jetzt irgendwie so gar nicht mehr. Ich finde das halt komisch, dass genau dann in diesem Zeitpunkt, in dem sich das gewandelt hat, dass man nicht mehr schlägt, dann plötzlich alle ADHS und Autismus haben.
Also es ist ja nicht nur gesellschaftlich so, dass Kinder nicht geschlagen werden sollen, sondern es ist ein Recht. Das ist im Recht, im Grundgesetz verankert. Kinder haben Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das ist ja auch gut so, aber
deswegen finde ich das ja auch so ein bisschen einfach immer, wenn Ältere sagen, ja, deine Kinder sind nicht erzogen, weil die auf dem Boden liegen und rumschreien.
Mhm.
Aber früher haben die Kinder auch mit ADS das halt nicht gemacht, weil die so eine Angst hatten.
Ja.
Das, deswegen haben die es ja nicht gemacht.
Führung
und deswegen
durch
wirkt
Angst.
Das so, als hätte unsere Generation ihre Kinder nicht im Griff. Die haben das ja nur hingekriegt, weil die Kinder geschlagen haben und die Kinder dann Angst hatten. Das ist ja der Punkt, wo wir dann immer anecken.
Ja. Das Ding ist halt auch, warum erkennen sich so viele Menschen plötzlich in ADHS-Videos wieder? Ich glaube, das ist nicht grundsätzlich, weil jeder ADHS hat, sondern weil ADS halt genauso wie Autismus alles kann, nichts muss. So, und natürlich sind einige Charakterbeispiele oder eigene Persönlichkeitsmerkmale auch, können da auch vorhanden sein und man hat gar keinen ADHS. Zum Beispiel kannst du ja auch ohne ADHS super unkonzentriert sein und manchmal sehr unorganisiert durchs Leben gehen, aber ne, du bist es nicht durchgehend so. Und ADHS ist halt wirklich das Gefühl, du hast ständig irgendwie so ein bisschen, ich nenne das immer so gerne, so ein bisschen matschig im Kopf zu sein. Man springt von Sache zu Sache zu Sache zu Sache. Man hat das Problem, Prioritäten nicht richtig ordnen zu können. Ich kann das nicht. Zum Beispiel hatte ich letztens in der Story gerade das Thema. So, ich meine, mittlerweile lache ich drüber und ich kann mich dann auch besser kontrollieren. Aber man sieht ja auch immer wieder auf Social Media, so TikToks oder auch YouTube Shorts, so eine Clips, ne? Das zeigst du mir ja auch immer wieder. So von Menschen, die so ADHS-Momente parodieren. Ne? Und da lache ich auch mittlerweile drüber, aber es ist ja wirklich so. Und es ist ja eigentlich auch nicht zum Lachen. Klar, wir lachen in dem Moment drüber, aber es ist eigentlich ein wahnsinniger Leidensdruck, wenn man eigentlich nur den Müll rausbringen will oder wie ich den einen Tag für seine Kinder Spaghetti Bolognese kochen möchte, dann da unten ein Bonbon sieht, der hinter den Schrank gefallen ist und dann das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt die ganze Küche rausräumen, weil ich möchte jetzt wissen, was da hinter der Küche ist. Dann steigt man auf dem Stuhl, dann guckt man sich da oben den Schrank an, dann sieht man, oh, da ist ein Staubkorn, den sollte ich mal vielleicht sauber machen. Dann fängt man an, sich Wasser in der Schüttel zu machen, um den Staubkorn sauber zu machen. Dann sieht man aber im Badezimmer einen anderen Fleck. Es ist eine endlose Liste von Prioritätenverschiebungen. Das geht ja alles zurück auf dieses ständige Dopaminloch, das wir irgendwie versuchen zu stopfen. Und das ist ein Leidensdruck, Leute. Und das, ich glaube, das verstehen auch die wenigsten. Dass es halt einfach nicht nur witzig ist, so, haha, ich habe ADHS so ein bisschen oder haha, ich habe ein bisschen Autismus. Ja, natürlich sagen wir hier, wir können damit leben. Ja, können wir auch. Aber wir sitzen hier auch ganz oft und sagen, boah, wie viel leichter das Leben ohne dem ganzen Mist wäre. Das ist halt einfach wirklich so. Ich habe gestern eine Mama gesehen beim Einkaufen und die war hochschwanger und das sind so Momente, wo ich dann wirklich merke, okay, mein Leben ist komplett anders. Die war schwanger und ich guckte sie so an und ich sagte dann so zu ihr, ach Mensch, wie lange hast du denn noch? Weil ich denke mir so ganz oft so, ach Mann, komm, quatsch du die mal an, na, vielleicht freut sie sich darüber. Und die hat mich so lächelnd angeguckt, meinte dann so, ja, noch eine Woche. Mensch, dann so, oh Mensch, schön, Endspurt. Und dann haben wir so ein bisschen geschnackt und sie dann so, ja, das ist jetzt ihr viertes Kind. Und sie hätte niemals gedacht, dass sie vier Kinder hat, aber ihre Kinder sind so einfach und so toll. Und das ist alles so schön mit den Kindern und Familienleben. Und ich dachte mir so, okay, krass, das ist deine Realität. Meine Realität ist, ich bin hier jeden Tag mit drei Kindern am Überleben.
Das liegt gerade. Aber nicht nur an der eigenen Wahrnehmung, sondern dass die Kinder wahrscheinlich auch neurotypisch sind.
Ja, also oder guck mal, du erzählst mir ganz oft in der Familie, also in deiner vorherigen Beziehung mit der Familie, du hattest dieses eine Kind vor Augen, irgendwie der Cousine oder so. Und das war super einfach und super leicht und das war voll das niedliche Mädchen, das gemacht hat, einfach weil man da was gesagt hat. Und jetzt sehe ich so meine Sechsjährige, die sagt man was und die schreit erstmal, ah!
Ja, eben wollte sie die Treppe hochgehen. Da habe ich gesagt, du bleibst jetzt mal eben hier unten. Und dann hat sie das wiederholt, hat gelacht, so, hahaha, ich bleib jetzt mal eben hier unten und geht hoch.
Ja, genau so ist es.
Und ich dachte mir so, ja, cool, die machen ja auch irgendwie gar nicht, was ich sage, ne?
Nee, weil die es gar nicht auch verstehen können oder umsetzen können. Das ist in dem Moment, das kommt im Gehirn nicht an. Und ich dachte halt auch ganz lange bei solchen Situationen, dass es einfach komplett Trotz ist und das ist einfach, aber nein, unsere Kinder können das nicht umsetzen. Das ist halt einfach so. Da muss man das dann halt auch ganz klar benennen, dass sowas nicht durch bessere Erziehung oder strengere Maßnahmen geregelt wird. Klar, ich und Carsten sind pro Erziehung gleich Konsequenz, aber andere Konsequenz. Heißt, ich finde, dieses ganze Thema mit bedürfnisorientierter Erziehung, das funktioniert bei uns halt nicht so gut, weil, naja, wenn ich damit anfange, mein Kind davon zu überzeugen, die Nudeln, die er gerade auf den Boden geschmissen hat, aufzuräumen, weil die Nudeln sind sonst ganz traurig, dann guckt mein Kind mich an und lacht.
Aber das ist doch kein bedürfnisorientiertes Erziehen.
Bedürfnisorientierte Erziehung ist im Kern darin, dein Kind mitzunehmen und erklären, welche Handlungsschritte wir als nächstes machen.
Ich dachte immer, das ist, wenn man einfach das Kind machen lässt.
Nee, im Kern ist es ja eher, den Kind zu erklären, was wir als nächstes machen.
Das ist doch,
machen,
wenn man das Kind machen lässt. Wenn das Kind das macht, was es gerade gerne möchte, sein Bedürfnis. Wenn das auch Kind gerade das Bedürfnis hat, die Nudeln auf dem Boden liegen zu haben, lässt man das dem Kind. So ist das doch, oder
aber
nicht?
Aber du erklärst ja als Elternteil, du, ich möchte eigentlich nicht, dass die Nudeln auf dem Boden sind, weil die Nudeln sind ja dann dreckig und dann können wir sie nicht mehr essen. Leute, das habe ich auch ewig gemacht.
Ach so, aber
viel
und
zu
dann
viel
erklärt man das so lange, bis in der Hoffnung, dass das Kind das dann irgendwann aus eigenem Willen macht, oder
ja,
wie?
Oder guck mal, ich möchte gerne, dass
da
du die Jacke
Da könnte ich auch gegen
an
eine Wand drehen.
Ja, ich möchte gerne, dass du dir eine Jacke anziehst, weil draußen ist es jetzt gerade kalt und sonst erkältest du dich. Würdest du dir bitte die Jacke anziehen? Das würde mich sehr freuen. Das ist halt einfach, ne, dass du, ich meine, den Grundgedanken finde ich ja total super, ne? Den Kind wirklich auf als ebenbürtig zu sehen und zu sagen, ne, ich frage dich jetzt mal ganz nett, dass du die Jacke bitte anziehst und gebe dir halt auch Auswahlmöglichkeiten. In der Regel, also im Kern, machen wir das ja auch oft so. Zum Beispiel sagen wir zu unseren Kindern auch niemals, du musst jetzt das und das machen, wenn es keine Wahl hat. Sagen wir ganz klar, möchtest du das oder möchtest du lieber das machen? Aber beides führt zu dem gleichen Ergebnis. Zum Beispiel, wir wollen, dass das Kind rausgeht. Dann sagt nicht, zieh jetzt bitte deine Jacke an und komm mit raus. Sondern ihr sagt, möchtest du die blaue oder die grüne Jacke anziehen? Dann hat das Kind einen Entscheidungsspielraum, weil Kinder möchten entscheiden. So.
Aber früher hast du das, ich mache das schon länger, du hast das aber immer so gemacht, du hast mit dem Kind immer die Entscheidung gegeben und eine Sache war immer falsch. Und wenn das Kind sich dann nicht richtig entschied, also wenn du zum Beispiel gehen willst, hast du gesagt, wollen wir jetzt rausgehen oder wollen wir lieber hier bleiben? Und dann sagt das Kind, es will lieber hier bleiben und du sagst, nee, wir gehen jetzt raus.
Ja, genau. Genau so. Und das ist mir halt ständig passiert. Und dadurch habe ich ja auch einfach ganz viele Ausraster kassiert. So, und das geht jeder Diskussion.
Weil du hoffst dann quasi, dass das Kind sich dann richtig entscheidet.
Richtig. So, und damals war das ja so, wenn wir im Kontext jetzt noch weitergehen, damals war das ja so, Erziehung durch Lernen durch Schmerz. So, klassisch. Wurde gelernt durch Schläge. Ein unerwünschtes Verhalten wird bestraft. Und dadurch haben die Kinder halt ganz schnell gelernt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, was meine Eltern sagen, dann werde ich bestraft, dann kriege ich richtig Schmerzen, dann habe ich richtig dolle Aua. Und dann machen die Kinder natürlich das, was du sagst. Also ADHS im Kern, um wieder zurück aufs Thema zu kommen, ADHS gab es in der Form, gab es uns neurodivergente Persönlichkeiten schon immer. Aber wir waren weniger sichtbar durch diese Konstellation, dass wir nicht auffallen durften, weil es im System nicht geduldet wurde, weil das Auffallen mit Schmerz verbunden war und ich darf bloß nicht auffallen, weil dann kriege ich wieder den Rohrstock vom Lehrer oder dann kriege ich wieder eine Eintragung ins Klassenbuch und oder Bemerkungen und meine Eltern machen mir die Hölle heiß zu Hause. Es war die Angst dahinter, die das gehemmt hat. Und mit dieser Entwicklung, dass du Kinder nicht mehr schlägst, dass man wirklich versucht, seine Kinder zu erziehen, liebevoll zu erziehen und natürlich auch aber sehr viel auf die Bedürfnisse einzugehen. Und versteht mich nicht hier falsch, bedürfnisorientierte Erziehung ist nicht im Kern falsch. Ja, es gibt ganz, ganz viele Familien, wo das sicherlich auch das tolle und gute Vorgehen ist, dem Kind alles zu erklären, weil es vielleicht auch den Wissenshunger dahinter hat, alles erklärt bekommen zu wollen. Ja, oder alles erklärt zu bekommen. Aber für die meisten neurodivergenten Familien ist das halt einfach der falsche Weg. Warum? Ja, weil neurodivergente Kinder, die brauchen nicht noch mehr Erklärung. Die brauchen einen klaren Faden, eine klare Linie, an die sie sich orientieren und auch festhalten können. So, und deswegen sind wir mittlerweile dazu übergegangen, halt ganz klare Linien zu setzen. Zum Beispiel einfach auch gewisse Sachen akribisch durchzusetzen. Da gibt es halt auch kein Nein, ich möchte gerade nicht. Und ja, vielleicht ist das dann auch nicht gerade bedürfnisorientiert, weil die Kinder möchten das ja nicht. Aber am Ende geben wir den Kindern die Orientierung. Und am Ende ersparen wir uns durch diesen Leitfaden, den wir ihnen geben, auch künftige Eskalation. Ist ja halt einfach so. Mittlerweile gehen unsere Kinder selber in der Alleinspielzeit. Mittlerweile gehen unsere Kinder alleine in die Gartenspielzeit und sie setzen sich auch hin, wenn Snackzeit oder Essenszeit ist. Das machen unsere Kinder automatisch. Da brauchen wir nicht mehr in die Diskussion gehen. Und noch vor einem halben Jahr, ja, war das eine Diskussion. Wir haben also diesen Diskussionsspielraum rausgenommen. Deswegen sage ich auch, Überforderung ist grundsätzlich meistens ein Management- oder Erziehungsproblem. Und das hört sich hart an, aber es liegt auch vor allem an der Intensität, die unsere Kinder benötigen. Gerade neurodivergente Kinder. Und das war halt damals anders. Deswegen haben neurodivergente Erwachsene mittlerweile auch immer noch totale Schwierigkeiten, diese starken Gefühle von Kindern auszuhalten. Es ist ja einfach so. Und im Endeffekt ist da einfach ein Riesenunterschied zwischen ich erkenne mich darin wieder und einer tatsächlichen Diagnose, wenn wir jetzt zurück auf Social Media gehen. Guck mal, zum Beispiel der erste Moment, wo du damals gedacht hast, okay, krass, ich habe vielleicht Autismus, ist, als ich mit damals vom Psychologen wiederkam und die das erste Mal den Verdacht hatte, zum Autismus-Spektrum gehört. Da habe ich dir das nämlich erklärt, wie das so ist und du so, Schatzi, Alter, ich glaube, ich habe das auch.
ich hatte ja immer so Probleme und ich habe ja nie so direkt darüber nachgedacht, warum ich so, ich war halt immer nur sauer, dass immer alles nicht geklappt hat, aber ich habe nicht so direkt darüber nachgedacht, wo denn das dran liegen könnte und das war halt ein sehr angenehmes Gefühl, weil man dann alles erklären konnte.
Ja, also desto mehr du dich...
Also eine Autismusdiagnose ist ja auch, das ist ja wie wenn einem ein Stein vom Herzen fällt, weil ich habe ja auch so Zwangsgedanken und so und da habe ich ja immer über Sachen in der Vergangenheit nachgedacht, immer wieder, die schon 15 Jahre oder im Kindergarten richtig, richtig schlimm. Und damit konnte ich halt das erklären und ich habe halt immer wegen allem, immer noch, ich habe jetzt noch ein schlechtes Gewissen wegen Sachen, die vor 15 Jahren war. Und wenn man das erklären kann, warum das so ist, dass es daran liegt, dass ich mich da so verhalten habe, ist das ein bisschen leichter auszuhalten. Das war für mich eigentlich wie als wenn einem so ein Stein vom Herzen fällt irgendwie so. War schon eine Erleichterung, also ist es bis heute noch.
Ja, das hat man auch gemerkt. Also Carsten, nachdem er so diesen Verdacht hatte.
Obwohl er eigentlich nichts ist, also ich nehme ja gerade irgendwie nicht Medikamente oder so.
Mhm.
Es ist nur, dass man das weiß, dass das daran liegt und dass man sich erklären kann, warum man sich in der Vergangenheit so verhalten hat, wie man sich verhalten hat und dass das nicht daran liegt, dass man irgendwie komisch ist oder so.
Ich finde auch dieses Medikamententhema, ne? Also viele haben ja auch dieses Vorurteil von wegen, ja, du holst dir jetzt nur eine ADHS-Diagnose, damit du dann dein Ritalin bekommst oder, ne, oder auch klassisch dieses, ja, also heutzutage wird ja jeder mit ADHS diagnostiziert, dann bekommt er Ritalin und dann ist er ruhig. Leute, ich habe da eine ganz, ganz klare Meinung zu. Ganz, ganz klar. Ich habe damals mit 11 Jahren das erste Mal Medikinet genommen und hatte mal Medikinet und Strattera. Und dann habe ich das mit 14 abgesetzt, weil ich auch in meiner erwachsenen oder pubertierenden Trotzphase gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Ich dachte, die Medikamente seien daran schuld, dass ich immer noch, die Probleme sind ja nicht weg. Man ist ja trotzdem, die Hyperaktivität muss man im Griff bekommen, auch wenn sie denn durch die Medikamente gedämpft wird. Sein Wesen ändert sich ja nicht krass. So. Und ich dachte ja, und vor allem ist es auch das Problem, ich war ja schon Außenseiter, bevor ich Medikamente genommen habe. Und deswegen einmal Außenseiter, immer Außenseiter. Findest du das auch? Wenn man einmal den Stempel Außenseiter hat, dass man dann immer Außenseiter bleibt.
Wenn du einmal das Opfer bist, bist du das Opfer, ne? Da kannst du machen, was du willst. Da kommst du so nicht wieder raus.
Ja, das ist halt eben das Problem.
Das sieht man ja in der Schule. Kinder in der Schule kannte früher oder so, die gemobbt wurden. Das zog sich ja durch die ganze Schullaufbahn durch.
Ja, so, ne? Und das war, glaube ich, auch mein Problem. Dadurch habe ich, selbst als ich regulierter durch die Tabletten war, habe ich das nicht wirklich in der Schule gemerkt, weil ich einfach trotzdem immer noch der Außenseiter war. Und das war nicht der Effekt, den ich haben wollte. Und irgendwann mit 14, 15 habe ich dann gesagt, nee, ich nehme den Scheiß nicht mehr, weil ich habe die Tabletten daran die Schuld gegeben. So, und das ist totaler Quatsch, das weiß ich heute auch. Dadurch habe ich mir so vieles in meinem Leben schwerer gemacht. Denn als ich roundabout 13 Jahre später das erste Mal wieder Medikinet genommen habe, saß ich am Küchentisch. Ich hatte meinen 1 Monat alten Säugling auf dem Arm und ich habe geheult. Ich habe so geheult, weil plötzlich Ruhe in meinem Kopf war. Und deswegen verurteile ich auch jeden, der sagt, oh, das nimmst du doch eigentlich nur, weil du darin den Kick siehst und das ist ja voll das Betäubungsmittel. Ja, es ist ein BTMG. Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist ein Betäubungsmittel und für Leute, die kein ADHS haben, ja, machen wir gleich. Und für Leute, die kein ADHS haben, ist das sicherlich auch eine Droge, ne? Und wird auch für Partys und in der Partyszene und auch gerade im Studentenbereich oft missbraucht, um zum Beispiel diesen Hyperfokus mal zu haben. Für ADHSler ist Ritalin und Medikinet aber absolute Lebensqualität. Und dazu stehe ich auch 110%. Natürlich gibt es die andere Seite, die sagen, ja, aber den Effekt erzielst du zum Beispiel auch, wenn du jeden Tag eine Stunde auf dem Laufband bist und dich richtig krass bewegst und mit Sport und guter Ernährung und schönen Erlebnissen. Sicher. Kann so sein. Es ist auch bewiesen, dass Sport bei ADHSlern einen positiven Effekt hat. Aber es reicht bei einem stressigen Alltag nicht, also für mich zumindest, reicht es nicht, wenn ich mich morgens eine Stunde auf dem Laufband stelle. Dopamin, was beim Laufen freigesetzt wird, das würde bei mir gar nicht den ganzen Tag halten, weil mein Kopf das gar nicht im Hirn halten kann, wenn mein Alltag so stressig ist, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert halt einfach nicht. Ich habe halt einfach verstanden, dass es für mich die beste Lösung
ist,
im Alltag
zu funktionieren. Das stimmt, aber Das mit dem Sport, das finde ich ein bisschen, ich weiß, dass das so ist, aber eigentlich macht das keinen Sinn, weil Melikine zum Beispiel macht ja, also das macht ja kein Dopamin, sondern das ist ja der Botenstoff, der dafür sorgt, dass das Dopamin, was der Körper selber produziert, länger im Gehirn bleibt.
Richtig.
So. Ja, aber wenn du jetzt Sport machst, hast du einfach super viel Dopamin, aber du hast trotzdem noch das Problem, dass es ja nicht im Gehirn bleibt. Das heißt, du hast dann einmal diesen Push und dann geht das aber ganz schnell wieder weg.
Ja, deswegen sage ich ja, für Leute, die halt keine oder eine reizarme Umgebung haben, die noch keine Kinder haben, super Methode. Wenn du sagst, du möchtest keine Tabletten gerade nehmen, aber du hast auch keine Kinder,
ich weiß nicht, ob man sich da so hoch pushen kann, dass es dann den ganzen Tag hält, aber
das Ding ist, wenn man keine Tabletten nimmt, dann merkt man diesen Unterschied vielleicht gar nicht so krass. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ja mitten in der Schwangerschaft keine Medikamente genommen. Man merkt seinen Leidensdruck nicht mehr so krass irgendwann. Was heißt, man merkt, man ist halt einfach seines Erachtens normal. Wenn ich jetzt morgen wieder losgehen würde und mir Medikinet hole, ich plane es übrigens immer noch, Leute, haltet euch hier auf dem Laufenden, wenn ich wieder Medikinet kriege. Ich kriege das nicht hin, gerade einen Termin dafür zu finden, dass ich mir wieder die Tabletten verschreiben lasse, obwohl es mir viel, viel besser gehen würde mit. Sagte ich auch zu Carsten gestern, wenn ich wieder Medikinet nehme, werde ich zurückblicken und sagen, Alter, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Das ist halt einfach so. Man erkennt seinen eigenen Leidensdruck gerade nicht, sondern erst dann, wenn du die reguliertere Person bist, dann merkst du, oh mein Gott, das ist ja voll schön.
Das ist so ein bisschen wie bei einer Erkältung, ne? Jedes Mal, wenn man krank wird, denkt man so, oh Mann, man genießt das irgendwie gar nicht, wenn man mal gesund ist.
Ja, ist so. Das ist wirklich so. Genauso würde ich das halt auch beschreiben. Findest du, Selbstdiagnosen sind gefährlich?
Wieso sollten die gefährlich sein?
Sagen ja einige. Ja, durch diese ganzen Videos mit,
aber wieso, wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich habe jetzt Autismus?
Ja.
Obwohl ich keinen Autismus habe, was ändert sich dann?
Gar nichts.
Ändert sich gar nichts, ne?
Also am Ende.
Das einzige Thema, wo das in der Gesellschaft wirklich zu Komplikationen führt, ist doch mit den Kindern. Dass die anderen sagen, wenn die Kinder nicht hören und man sagt, der hat ADS oder so, dass das einfach nur eine Ausrede ist.
Richtig.
Aber für die Erwachsenen, ich weiß gar nicht, warum da so ein Drama drum gemacht wird, weil, guck mal, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe Autismus, obwohl ich es nicht habe, also damit tue ich ja keinem was.
Richtig, aber trotzdem.
Das ist ja genauso, wie wenn ich sage, ja, ich bin eigentlich Türke oder so. Da tue ich ja keinem was. Oder keine Ahnung, ich bin Außerirdischer.
Du bist ein Fuchs.
Ja, oder ich bin ein Fuchs.
Ja.
Tue ich ja auch keinem mit was.
Nee, trotzdem triggerst du die Gesellschaft.
Ja, bei dem Fuchs, also, das ist ja auch.
Du hast diskriminiert.
Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Fuchs, aber alle Leute in Ruhe lasse, dann ist das egal.
Du bist trotzdem ein Fuchs für dich.
Was interessiert die Leute das? Selbst wenn alle sagen würden, wir haben Autismus.
Ist wieder ein gesellschaftliches Problem.
Nein, haben wir nicht, weil diese Diskussion ist totaler Quatsch. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich gehe ja nicht in den Laden und sage, ey, ich habe Autismus, wenn du mir das nicht glaubst, hau ich dir aufs Maul. Also einzige, wie ich das gerade schon gesagt, wo das eine Rolle spielt, ist, wenn Leute sagen, dein Kind ist nicht erzogen, du sagst, das Kind hat Autismus und die sagen, das ist nur eine Ausrede, jetzt erzieh mal dein Kind.
Ja. Also was mich so ein bisschen nervt, ist, dass ADHS auf Social Media manchmal einfach zu niedlich oder zu lustig dargestellt wird. So, haha, ich habe halt ADHS und das ist ja voll witzig, wenn man 50.000 Dinge am Tag vergisst oder ständig den Türschlüssel vergisst. Aber Leute, es ist halt auch, wie schon gesagt, ein verdammter Leidungsdruck, ne? Also zum Beispiel die Geschichte, ungelogen, so passiert, das ist 100% nur ADHS. Ich setze die Kinder im Auto. Carsten macht das uns immer. Ne? Also Carsten hat für sich ja, wie in der letzten Podcast-Folge schon erklärt, er hat ja mal erzählt, er hat ein bestimmtes System, wie er die Kinder reinsetzt. Und an dem Tag habe ich das gemacht. Ich habe also unseren Bubi genommen, habe den in den Kindersitz reingesetzt, ich habe unsere Große angeschnallt und ich hatte meine Hände voll. Und ich habe dann den Autoschlüssel aufs Dach gepackt. Und wir haben von Renault so eine Karte. Und ich habe den Autoschlüssel aufs Dach gepackt, habe dann den Kleinsten angeschnallt, habe dann das Baby reingesetzt, habe die Große angeschnallt und dann sind wir losgefahren. Und ratet mal, was immer noch auf dem Dach war. Jupp, unser Autoschlüssel. Und wir sind gefahren. Und irgendwann ist unsere Große, war das nicht sogar der Tag, wo sie sich abgeschnallt hat?
Nein.
Nee? Okay, ja, nee.
Ach so, ja, doch, kann sein. Die hat sich öfter mal abgeschnallt.
Ja, ich meine, sie hat sich abgeschnallt und dann müssten wir rechts ranfahren. So, und dann ist Carsten ausgestiegen. Ja,
ich habe glücklicherweise nicht das Auto ausgemacht.
Ja, er hat glücklicherweise, wir waren dabei, wir wollten uns einen Wohnwagen angucken, weil wir immer noch mit den Gedanken spielen, dass wir uns vielleicht einen Wohnwagen holen. Aber dazu vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge, warum wir das als beste Lösung empfinden, uns einen Wohnwagen zu kaufen. Ja, auf jeden Fall wollten wir uns einen Wohnwagen anschauen. Wir waren, wie gesagt, da auf dem Weg. Wir sind schon irgendwie eine halbe Stunde gefahren oder so, ne? Und dann hat meine Große sich wieder abgeschnallt und hat rumgeschrien. Carsten ist dann rechts ran in so einer Haltebucht, hat das Auto Gott sei Dank nicht ausgemacht und ist dann ausgestiegen, hat die Kleine angeschnallt und dann wollten wir wieder anfahren und das Auto blinkte so, Chipkarte nicht vorhanden, bling, 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 bling. Und Carsten sagte so, hä, wo hast denn du die, Schatzi? Und ich so, scheiße, die war auf dem Dach. Ich habe so kurz darüber nachgedacht und dann dachte ich so, kacke, du hast sie einfach auf dem Dach liegen lassen. Die ist jetzt weg. Und weißt du, was ich richtig gut fand, Schatz, in dem Moment? Dass du mir keine Vorwürfe gemacht hast. Du hast einfach nur gesagt, ja, okay.
Aber das mache ich doch nie. Was machen wir jetzt? Das habe ich doch noch nie gemacht.
Ja, nein, das machst du auch nicht. Aber ich fand das in dem Moment, weil ich habe das ja verkackt. So, ich fand das so toll, dass du einfach nicht ausgerastet bist und dass du keine Vorhaltung gemacht hast. Wie kann das passieren? Und die passiert immer sowas und so. Weil,
ja, aber ich weiß doch, dass dir sowas passiert.
Ja, aber ganz ehrlich, das wäre in einigen Beziehungen, würde es sicherlich sehr, sehr oft zu Streit kommen. Weil es in dem Moment ja auch scheiße für alle ist. Du hattest ja auch das Problem, dass du jetzt auch aushalten musst, dass die Kinder schreien, weil wir wieder umdrehen. Wir sind ja daraufhin umgedreht, ja, und haben irgendwie versucht, diesen Schlüssel vielleicht auf der Straße irgendwo zu finden. Spoiler, wir haben es nicht gefunden. Wir sind hier den ganzen Weg, wir haben gehofft, der liegt hier irgendwie noch auf der Einfahrt, weil der schon gleich runtergefallen ist, als wir weggefahren sind. Aber nee. Wir haben ihn nicht wiederbekommen. Bis heute übrigens auch nicht im Fundbüro gekommen. Der ist einfach spurlos verschwunden. Und solche Sachen, die sind halt richtig nervig. Und deswegen finde ich das halt einfach richtig blöd. Ich meine, ich finde diese witzigen, lustigen Videos auf Social Media auch teilweise echt cool. Dann einfach, dass witzig dargestellt wird, wie man so einen Alltag tickt. Weil ich tick ja nicht anders. Ne? Ich kenne diese ganzen Stories. Das Problem ist halt, dass es dadurch bei vielen ein Bild entsteht so, ja, der ist eigentlich nur so ein Ding, ja, da ist man halt ein bisschen verpeilt und das ist irgendwie so ein bisschen niedlich, ne, wenn du ein bisschen chaotisch bist, hahaha. Nee, es ist gerade auch bei solchen Sachen, es ist ein Riesen. Es ist halt einfach ein riesengroßer Leidensdruck dahinter. Ne? Und ich habe mir so krasse Vorwürfe gemacht, weil es ja halt auch mit Arbeit verbunden war. Halt einfach richtig kacke, wenn dann so ein Autoschlüssel fehlt, weil das war auch gerade der einzige, den wir hatten. Da muss man wieder einen neuen Autoschlüssel nachmachen lassen. Das ist natürlich auch teuer. Und das war ja nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Ne? Wie oft habe ich einen Autoschlüssel verloren? Wie oft verliere ich meine? Ich weiß jetzt gerade nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind.
Ich schon.
Ja?
Ja.
Wo sind die denn?
Oben auf der Kommode.
Ach, okay. Ja, siehst du, solche Sachen. Das ist halt ein Leidensdruck, der da ist. Und das ist nicht alles nur niedlich, sondern das ist auch manchmal richtig, richtig krass nervig, wenn man eigentlich nur die Küche aufräumen will und nachher oben die Fenster putzt.
Ich habe gestern, ich wollte irgendwie meine Hände waschen und war dann mit meinem Kopf schon im nächsten Schritt, den ich machen wollte, und habe dann das Wasser angelassen im Badezimmer.
Ja, okay.
Und irgendwann denke ich dann so, hä, was rauscht denn hier so?
Das ist der, guck mal, da sind ADHS und Autismus wieder so ein bisschen ähnlich, ne?
Aber bei so Autoschlüsseln und so wichtigen Sachen, da passiert mir das nicht, weil ich das immer die ganze Zeit 50.000 Mal kontrolliere.
Oh nein! Guck mal, Carsten hat für alles ein System. Ich finde das so entspannend. Carsten hat für alles ein System. Zum Beispiel jeden Tag weiß ich, sein Portemonnaie ist auf der rechten Seite und seine Schlüssel sind auf der linken Seite in seiner Hosentasche.
Das ist aber auch ein bisschen blöd, weil Frauenklamotten ja diese großen Taschen nicht haben.
Aber trotzdem, du fühlst dich ja sogar nicht wohl, wenn deine Sachen nicht bei dir drin sind.
Nee, nein, wenn es nicht, ich habe das aber schon, seitdem ich mich erinnern kann. Also seitdem ich ein Portemonnaie besitze, mit Bargeld 8 oder so, mit 8. Ist das in dieser Hosentasche.
Hattest du damals ein Ordnungssystem in deinem Kinderzimmer?
Nee, aber meine Mutter hat ein Ordnungssystem in meinem Kinderzimmer.
Deine Mutter ist halt auch richtig krass, was Saubermachen angeht, ne? Also bei der findest du keinen Staubkorn auf dem Boden.
Also ich finde das immer ein bisschen negativ gesagt. Ich hätte gerne diesen Standard auch, aber so wie der Standard bei uns ist, so wie es bei uns ist, reicht mir das ehrlicherweise nicht und das belastet mich jeden Tag.
Ja, und andere würden sagen, boah, krass, ist es aufgeräumt bei euch.
Das haben ja andere schon gesagt und ich denke mir, so willst du mich verarschen?
Ja, ja.
Ich kann es aber, ich habe mich davon ein bisschen verabschiedet, weil es einfach nicht geht. Ja, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht so, wie ich es gerne hätte.
Zum Beispiel, Carsten würde am liebsten ein fleckenfreies Sofa haben, aber wir haben ein beiges Sofa Und ist absolut, wir haben es mittlerweile aufgegeben.
Ja, aber wenn die Kinder hier das Essen quer durch die Bude schmeißen, dann funktioniert das nicht.
Dann funktioniert das nicht. Für uns war übrigens auch Nass- und Trockensauger ein absoluter Gamechanger. Absoluter Gamechanger. Ist hier jeden Tag fünfmal in Gebrauch.
Ich gehe damit fünfmal am Tag durch die ganze Bude.
Ja.
Zumindest hier unten.
Carsten trägt auch hier im Haus immer seine Barfußschuhe, weil er es nicht sensorisch nicht erträgt, keine Schuhe zu tragen.
Ja. Wegen Krümel, ne?
Das war bei mir in der Schwangerschaft auch richtig krass. Gott sei Dank hat das jetzt wieder abgenommen. Da habe ich solche sensorischen Schwierigkeiten, wo ich mir so denke, Alter, wie kann Carsten damit leben? Also das ist ja ein Leidensdruck, der dahinter ist.
Die meisten ziehen ja auch zu Hause Hausschuhe an oder so Schlappen oder so. Bei mir muss das immer eng sein. Ich habe als Kind so krass meine Schuhe zugebunden, dass meine Mutter Schiss hatte, dass ich meine Füße absterben.
Krass.
Da hängen immer bei den Klettverschlussschuhen, hingen diese Kletten immer so 10 cm an der Seite.
Echt?
Ja, ich habe das immer wieder nachgezogen, immer enger. Das Einzige, was ich angezogen habe, waren diese hässlichen Hüttenschuhe. Diese gehäkelten Schuhe, kennst du die nicht?
Nee.
Hüttenschuhe sind so gehäkelte Wollschuhe, die man drinnen anziehen kann. Die sind aber wie so ein Stiefel, die rutschen nicht runter.
Krass.
Die hatte ich 24/7 an, als ich ein Kind war.
Ich muss gleich mal googeln, was das ist. Das sind gehäkelte Wollschuhe.
Ja. Gehäkelte was? Hast du gerade Rollschuhe gesagt?
Wollschuhe.
Aus Wolle.
Ja, aus Wolle.
Ja, aber die fallen nicht vom Fuß runter.
Krass.
Und so Schlappen und so, das ist mir alles immer zu schlabberig. Deswegen ziehe ich meine Barfußschuhe an, weil die sind ja wie eine zweite Haut. Die sind ja ganz dünn und ganz eng und so.
Ich weiß, was ich dir zum Geburtstag schenke. Gehäkelte Wollschuhe.
Die heißen nicht Wollschuhe, die heißen Hüttenschuhe, glaube ich.
Hüttenschuhe.
Ja, ich weiß noch genau, wie die aussahen. Die hatte ich an, bis sie nicht mehr gepasst hatten.
Dann haben wir hier demnächst, wenn du reinkommst, so ein Beutel mit
Wollschuhe. Aber die sind eher was für den Winter, ne? Weil die sind so ein bisschen warm. Aber das Haus, in dem ich groß geworden bin, war halt sehr fußkalt. Da waren so Fliesen und es war ein sehr schattiges Haus. Und ja,
mir auch letztens so erzählt hat, ey Schatzi, du weißt gar nicht, was das für ein Luxus für mich ist, dass jeder Raum gleich warm ist. Carsten empfindet das als sehr angenehm, dass jeder Raum die gleiche Konstante
hat. Ja, aber war das bei euch nicht auch so? Euer Badezimmer wurde nicht geheizt, deswegen war das Klo immer arschkalt, um Geld zu sparen. Ist doch so. War es nicht so?
Ich habe keine Erinnerung daran, ob ich mich auf ein kaltes Klo gesetzt habe.
Ist doch so. War bei euch im Badezimmer, wurde das geheizt, so wie das Wohnzimmer? Garantiert
nee,
nicht.
Nee.
Aber das Heizen früher war natürlich auch ein bisschen ineffektiv, sage ich mal. Ne? Wenn du so eine moderne Wärmepumpe und eine Fußbodenheizung hast, ist das ja auch nicht mehr so kostspielig oder so, braucht nicht mehr so viel Energie, das zu halten.
Das stimmt.
In einem modernen Haus sollte man ja auch alle Räume gleich halten und nicht irgendwie einen Raum heizen, einen Raum nicht und so. Und nicht die Heizung abstellen, wenn man 5 Stunden weg ist, sondern wieder hochheizen und so. Das macht man ja auch nicht.
Grüße gehen raus an meine Eltern, die immer wieder ihre Gasheizung abstellen, ihre Ölheizung abstellen.
Im Sommer stellen die ab.
Die, man
ja, unsere Heizung ist auch abgestellt.
Nee, die läuft in Dauerbetrieb.
Die heizt aber gerade nicht.
Die heizt gerade nicht, aber die Wärmepumpe läuft trotzdem, weil du brauchst ja warm Wasser.
Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass du nicht, wenn du 5 Stunden weg bist, für 5 Stunden die Heizung ausmachen sollst. Du redest gerade von im Sommer die Heizung ausmachen.
Ja, genau. Aber
das sind doch 2 verschiedene Sachen.
Du kannst die auch in Urlaubsbetrieb machen, das weiß ich. Aber
wenn du 2 Wochen weg bist, ja, ich rede von, wenn man 5 Stunden weg ist.
Ja.
5 Stunden. Und dann du alles runterkühlen lässt und du kommst nach Hause und dann heizst du alles wieder auf. Das ist dämlich.
Bescheuert.
Ich rede nicht von 3 Monate in Urlaub.
Also nee, genau. Aber es gibt halt wirklich solche Leute, ne? Also ich habe ja eine Zeit lang in freier Handelsvertretung für Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen gearbeitet. Und ich habe so viele Kundengespräche gehabt, wo ja die Leute dann gesagt haben, ja nee, aber im Sommer schalte ich ja meine Wärmepumpe aus. Ey Leute, wollt ihr kein Warmwasser? Alter, duscht ihr im Sommer nicht oder so?
Wieso? Das kann man doch gar nicht ausschalten. Da hat man doch.
Doch, eine Wärmepumpe kannst du auch ausschalten.
Ja, und benutzen die dann kaltes Wasser oder wie?
Ja, deswegen war das ja auch immer mein Argument. Ja, wenn sie im Sommer kalt duschen wollen oder, ne?
Die meinten ja nur die Heizfunktion.
Nee, die meinten tatsächlich aus. Er meinte auch, seine Gasheizung ist im Sommer ja auch immer aus. Da dachte ich so, okay.
Wie, und die duschen kalt oder wie?
Ja, das wollte der mir erzählen. Habe ich nicht geglaubt.
Ist ja für Kreislauf und Mindset soll das ja gut sein, ne? Kalt duschen.
Oh, ich liebe das aktuell, so einen Wechsel so im Wechsel zu duschen.
Das Ding ist, eiskalt zu duschen macht im Sommer eigentlich keinen Sinn.
Ich weiß, das habe ich schon mal gehört, aber ich,
das ist tatsächlich so, das ist ja auch logisch.
Ich weiß.
Wenn du kalt duschst, versucht dein Körper ja Hitze zu produzieren und wenn du dann von der Dusche runtergehst, ist dir noch wärmer wie vorher.
Aber eine Wechseldusche auch? Wenn du heiß und dann ganz kalt duscht?
Nein, es geht jetzt nur ums Kaltduschen.
Gerade so darüber nachgedacht, als ich mir so mein Brot geschmiert habe, so Alter, vor 100 Jahren sind einfach noch Pferdekutschen hier rumgefahren. Weil sich Autos waren übertrieben teuer, das konnten sich nicht alle leisten. Pferdekutschen, vor 100 Jahren.
Darüber drängst du nach, wenn du dir ein Brot schmierst?
Ich nachgedacht, als ich mir Brot geschmiert hat. Ich glaube, um zurück aufs Thema zu kommen, wir weichen immer von Thema, das ist auch das, ist ADHS. Schön. Warum zweifelt man an Diagnosen so schnell, wenn jemand nach außen gut funktioniert? Ich meine, man sieht ja nur eine Momentaufnahme und ich habe schon oft gehört, boah, Janine, zum Beispiel kriege ich täglich bestimmt auf Instagram, so Janine, boah, wie kriegst du das alles so hin? Wie schaffst du das alles und so weiter? Aber Leute, ihr müsst ja auch sehen, das, was ihr auf Instagram seht, ist eine Momentaufnahme. So ist es ja nicht immer. Es ist ein Teil meines Lebens, dass ich so geordnet und organisiert bin. Und natürlich funktioniert mein Entlastungssystem. Es funktioniert mal besser an Tagen und mal schlechter. Im Grundsatz funktioniert es. Meine Kinder wissen, was sie tun sollen. Es hängt nicht mehr alles an meinem Kopf. Und das ist wichtig. Ich zeige euch das, woran ich euch gerade teilhaben lassen möchte. So, und ich glaube, das vergessen viele auf Social Media halt auch. Deswegen zeige ich euch auch gerne solche Einblicke wie Montag, wo es mir nicht gut geht, damit ihr auch seht, ey, auch bei mir läuft es nicht immer alles toll. Natürlich haben wir unser Leben super strukturiert und super geordnet und unsere Kinder halten sich mittlerweile auch super ans System. Und ja, das bringt uns auch sogenannte Mikroentlastungen im Alltag und ich bin absoluter Freund davon. Ich glaube, nur dadurch überleben wir gerade oder leben wir gerade ein Stück weit mehr, als wir es überleben müssen. Tatsächlich ist es nur eins von vielen, vielen Facetten in unserem Leben und auch bei uns läuft halt auch nicht immer alles geschmiert. Und deswegen schaut mal, wenn ihr Videos auf Social Media seht, dann gibt es immer zwei Kehrseiten. So. Und Menschen können halt auch ADHS haben, obwohl sie pünktlich, ordentlich und beruflich erfolgreich sind. Man kann trotzdem ADHS haben. Zum Beispiel werde ich richtig oft gefragt, Janine, wie schaffst du das denn alles? Ich denke mir jedes Mal so, ja gut, ich mache halt das, was mir Spaß macht. Ich mochte das schon immer, Content zu machen. Und für mich ist das keine Arbeit. Und die Wahrheit ist, wir kriegen das oft nicht besser hin als ihr auch. Wir sind vielleicht im Kern strukturierter, aber das ist keine Meisterleistung. Das könnt ihr auch schaffen. Ihr könnt ja auch diese ganzen Strukturen in euer Leben holen. Und dann merkt ihr halt auch, dass es euch ein Stück weit entlastet. Das ist ja nichts anderes, was wir hier auch gemacht haben. Weil wir eingesehen haben, dass neurodivergente Kinder nicht mehr Regeln brauchen, sondern einfach nur Struktur, die sie hält. ADHS und auch Autismus, das kann sehr ordentlich, sehr pünktlich, beruflich erfolgreich und sehr gut funktionieren. Aber es ist trotzdem noch ein Leidensdruck dahinter und das dürft ihr nie vergessen. Und deswegen bringt es mich jetzt zu der Frage, warum zweifelt man Diagnosen so schnell an, wenn jemand nach außen halt einfach gut funktioniert?
Ja, das ist doch das, was ich eben sagte. Wenn einer sagt, ich habe Autismus, ja, hä, und? Ja, okay.
Ja, das siehst du so, aber das sind ganz viele Menschen, die sehen ja, ach Mensch, nee, das kann nicht sein, dass du ADHS hast. So, du bist ja pünktlich, du bist beruflich erfolgreich. Nee, du kannst nicht ADHS sein.
Aber
das ist, weil die Leute in
Schubladen denken. Ich denke da nicht drüber nach, weil es mir egal ist. Es ist doch egal, ob das einer glaubt oder nicht.
Die Leute denken in Schubladen, deswegen ist es ein Problem. Man sollte halt auch ohne.
Aber wenn mir mein Nachbar zum Beispiel nicht glaubt, dass ich Autismus habe,
dann geht
ist das
dir
kein Problem. Dann ist das kein Problem.
Nee, aber es nervt. Warum zweifeln Leute das an? Warum glauben die Leute nicht, wenn du sagst, du hast Autismus? Das ist ein Kernproblem.
Ja, aber mir ist das egal.
Dir ist das egal, aber warum ist das so? Warum denken die, die du lügst, die an?
Ja, weil die ein Klischee im Kopf haben, was
Richtig.
Ich nicht erfülle. Weil ich Masking betreibe
Richtig.
Und das in dem Moment man nicht sieht.
Genau. Und wenn ich
kann das ja nicht so gut, bei mir sieht man es trotzdem.
Genau, ja, genau. Und das ist halt auch so. Wenn ich auf Social Media strukturiert, pünktlich und erfolgreich wirke, dann kann ich nicht ADHS haben, weil das ist ja gar nicht das Klischee von ADHS.
Ja, aber bei Instagram ist natürlich auch so ein bisschen immer das dabei, dass man, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel super glückliche Menschen bei Instagram sieht, ist das ja nur ein Ausschnitt. Man sieht ja nicht das komplette Leben.
Richtig, genau so ist es. Zum Beispiel in Fall 1, eine Frau sieht mehrere Videos über ADHS und ist plötzlich überzeugt, dass sie es selbst hat. Ne? Und ihr Umfeld sagt, sie redet sich das nur ein. Wer reagiert hier problematischer?
Ach so, ja, das ist natürlich eine problematische Situation, weil man das dann vielleicht fallen lässt und sich nicht weiterhin drum kümmert, richtig, weil man da dann reingeredet bekommt, ne?
Ja.
Ich finde, die richtige Reaktion wäre, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, weil ich finde, du hast keine Symptome, aber wenn du das selber meinst, dann solltest du das vielleicht mal diagnostizieren lassen oder richtig, mal abchecken lassen, wenigstens. Ja. Aber da so gegen zu preschen, ich glaube, die Leute sind von diesem Thema einfach genervt, weil das so viele sind. Und diese Aussage, dass jetzt plötzlich jeder ADS und Autismus hat, wirkt ein bisschen unseriös und alle haben natürlich schnell im Hinterkopf auch immer so dieses, die Leute wollen nur ADS haben, weil die irgendwie nicht arbeiten wollen oder so.
Genauso sehe ich das halt auch. Problematischer reagiert tatsächlich das Umfeld. Das Umfeld, dir die sagt, ach nee, das bildest du dir nur ein. Was nehmen sich Leute raus, dir zu sagen, das bildest du dir ein? Du solltest am besten für dich entscheiden, ob du das fühlst, ob du dich damit identifizierst oder nicht. Und dementsprechend alle Leute, die irgendwie sagen, boah krass, daran sehe ich mich auch. Das kann ja wirklich sein. Leute, geht denen nach. Auch zum Beispiel sage ich immer, ich wusste schon, bevor die Autismusdiagnose feststand, 2,5 Jahre vorher wusste ich schon, meine Tochter hat Autismus. Ich hatte es die ganze Zeit in meinem Kopf und dementsprechend, Leute.
Wieso eigentlich? Du hattest doch gar nichts mit Autismus zu tun.
Aber ich habe mich ja über die Symptome informiert.
Ach so, ja.
So, okay. Es gab ja immer mehr Sachen, die mir komisch erschienen. Zum Beispiel, dass sie nicht geredet hat. Denn ihre Tickstörung mit Nase. So, das sind immer solche Sachen. Das war jetzt süß. Ja, Nase. Heute ist auch ein kleiner... Das ist nur so kleine Maus im Hintergrund. Diese kleine Aufgabe Nase kam mir halt ein bisschen komisch vor. Das waren die ersten Reaktionen oder die ersten Gedanken, die ich dazu hatte. Ich habe auch ein zweites Beispiel, Schatzi. Ein Kind kann stundenlang zocken, aber keine 10 Minuten Hausaufgaben machen. Die Eltern,
oh, das bin ja ich.
Die Eltern sagen, das kann ja keine...
Ich habe 12 Stunden lang gezockt.
Ja, zum Beispiel.
Ich habe mir sogar einen Wecker gestellt zum Zocken in den Ferien.
Krass, Alter. Die Eltern sagen, dann kann das ja keine Konzentrationsstörung sein. Was stimmt an dieser Aussage nicht?
Das stimmt irgendwie. Beim Zocken kann ich mich konzentrieren. Ich weiß das gerade selber nicht.
Hyperfokus. Und etwas, das man gerne mag,
okay,
macht man.
Okay, aber warum kann ich den Hyperfokus nicht beim Aufräumen machen?
Das kann ich dir sagen, Schatzi.
Weil ich da keinen Bock drauf habe.
Richtig. ADHS-Lern fehlt Dinge, auf die man keine Lust drauf hat, unglaublich schwer. Zum Beispiel, ich habe meine Glanzgedanken-Website, habe ich jetzt innerhalb von 24 Stunden in Hyperfokus fertiggestellt und richtig optimiert. Dafür hätten andere 5 Tage gebraucht oder eine Woche oder hätten sich auch 2 Wochen dafür Zeit gelassen. Ich habe das in 24 Stunden permanent gemacht und immer wieder meine Ideen, und ich hatte ein ganz genaues Bild, wie ich meine Website haben möchte, habe ich das ausgearbeitet. Und das mache ich im Kern, weil es mich Spaß macht, weil ich das Ergebnis haben möchte, weil ich auf dieses Ergebnis hinarbeite. Darauf kann ich mich dann konzentrieren. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren, irgendwie mal eine Stunde hier ganz entspannt zu lesen, weil ich dafür dann keine Kraft mehr habe. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ich lese auch gerne, aber dafür habe ich dann halt keine Kraft mehr. Ein Kind kann vielleicht 12 Stunden in Ruhe zocken, aber Hausaufgaben, sind wir uns, glaube ich, einig, haben wir beide nicht gemacht.
Doch, morgens abgeschrieben.
Ja, ganz schnell in iPod. Oh, das ist auch so ein Ding, ne? Ich habe richtig Schwierigkeiten. Ich schiebe Dinge so lange auf, bis bei mir der Leidensdruck so groß ist, dass ich es machen muss. Zum Beispiel meine Steuererklärung. Ich muss am Ende des Monats meine Steuern abgeben. Steuerfrist 31.07. Wer hat noch kein bisschen für die Steuererklärung zusammengesucht und gemacht? Ich. Ich weiß, dass ich am 28.07. fange ich an, Panik zu schieben. Ist es so. Das ist mein Leben. Mein Tipp: Was sollte jemand tun, der sich gerade sehr stark in ADHS-Inhalte wiedererkennt? Leute, hört auf euer Bauchgefühl. Fragt vielleicht nochmal eure Eltern nach. Wie habt ihr euch in bestimmten Situationen verhalten? Weil wir wissen ja, ADHS verwechselt sich nicht.
Da muss ich mal kurz was zu sagen.
Ja.
Du meinst, wenn man die Eltern fragt, wie man sich als Kind verhalten hat?
Richtig.
Dem muss ich widersprechen. Bei mir hätte das genau das Gegenteil gebracht. Weil...
So, weil
ich hab Erinnerungen aus meiner Kindheit, in denen ich jetzt weiß, also meine eigene Erinnerung, in denen ich jetzt weiß, okay, jo, da hätte man das sehen können. Ich habe mit meiner Mutter da mal drüber gesprochen und sie konnte sich gar nicht mehr an diese Situation erinnern. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie, als ich es dann erklärt habe, verstanden habe, was ich ihr da gerade gesagt habe. Hätte ich sie gefragt, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo es irgendwie eskaliert ist oder so? Sie hatte diese Situation vergessen. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie selber wahrscheinlich so in meiner eigenen Welt ist, dass sie das gar nicht so abgespeichert hat.
Aber
ich erinnere mich heute auch noch an solche Situationen.
Es ist aber auch so, dass das Gehirn dazu neigt, schlechte Erfahrungen nicht so abzuspeichern.
Nein, ich glaube, das war für sie einfach nicht. Die Situation war für sie nicht schlimm. Nicht relevant, deswegen nicht hat relevant, sie das nicht abgespeichert. Ja. So ein bisschen Stress mit dem Kind oder so, was halt jeden Tag passiert und das ist nicht relevant.
Das ist krass.
Deswegen merkt man sich das nicht. Man merkt sich ja nur so relevante Sachen.
Wir haben heute ganz viel über mein Lieblingsthema ADHS gesprochen und ich hoffe, ihr konntet wie immer ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich glaube, letzten Endes ist es falsch, einfach zu sagen oder heutzutage einfach zu sagen, nee, das kann nicht sein. Prinzipiell kann alles sein und ich würde heute euch einfach raten, dass ihr da auf euer Bauchgefühl hört. Hört auf euer Bauchgefühl, egal was andere sagen, auch wenn ihr denkt, euer Kind hat hundertprozentig ADHS-Symptome.
Aber ich finde, wenn du jetzt nicht diagnostiziert bist, du aber Probleme hast, spielt es doch eigentlich gar keine Rolle, ob du da eine Diagnose hast oder ob du es hast oder nicht hast, dann brauchst du ja trotzdem eine Strategie, um dich in dieser Hinsicht zu verbessern. Also spielt es eigentlich doch auch gar keine Rolle, ob du es hast oder nicht.
Ja, ich finde, es spielt eine Rolle, weil durch die Diagnose eröffnet es die Möglichkeiten, zum Beispiel Medikamente zu kriegen.
Nein, ich meine jetzt, wenn du keine Medikamente nehmen willst und so.
Ach so,
und du hast Schwierigkeiten, spielt es keine Rolle. Wenn du jetzt die Schwierigkeit hast, dass du unstrukturiert bist beim Aufräumen oder so, dann spielt es gar keine Rolle, ob du Autismus hast oder ADS oder sonst irgendwas oder ob du gesund bist. Du hast dieses Problem und du brauchst eine Strategie dafür.
Die
Diagnose bringt dir vielleicht Medikamente, wenn du welche nehmen willst, aber alles andere bringt
musst
dir...
Musst du dir selber arbeiten.
Ja,
stimmt.
Deswegen
hast du recht.
Die Diagnose an sich, also bei mir hat meine Diagnose an sich eigentlich gar nichts gebracht, aber der Fakt, dass ich es weiß, hat mir zum Beispiel Entlastung gebracht wegen den Sachen aus der Vergangenheit in meinem Kopf.
Genau. Und dann konnten wir uns halt
Ich habe mich halt nicht mehr so falsch gefühlt und nicht mehr so wie der Komische. Ich bin mit mir selber quasi im Reinen so.
Schön. Rein wie dein T-Shirt.
So würde man das sagen, wenn ich jetzt so ein Mindset-Guru wäre.
Ja. Ich möchte auch so ein Mindset-Guru sein, nur für neurodivergente Personen.
Ich werde eins
mit dir.
Gott und der Welt.
Ja. Meine Lieben, also nehmt auf jeden Fall mit. Am Ende, ob Diagnose hin oder her, eine Diagnose ist wichtig, brauchen wir gar nicht. Und ich kann jeden verstehen, der dahinterher ist, auch wenn die Wartelisten lang sind. Leute, es lohnt sich. Na? Aber Carsten hat in seiner Aussage schon recht. Eine Diagnose bringt dir zwangsläufig keine Strategien. Es eröffnet dir Möglichkeiten, therapeutische Möglichkeiten. Aber trotzdem musst du ja zu Hause irgendwie gucken, dass du dein Leben geordnet kriegst und dass du den Leidensdruck minderst. Ja, und
ich finde eigentlich, sich Systeme aufzubauen, um sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen, ist noch wichtiger, wie sich beim Psychologen hinzusetzen und da mal über irgendwelche Sachen zu reden.
Ja, das stimmt. Wobei das doch erleichternd ist.
Ja.
Auf einer anderen Art und Weise. Aber du brauchst zu Hause Strukturen, Überlebensstrukturen.
Aber langfristig gesehen wird es dir schlecht gehen, wenn du dein Leben nicht änderst.
Da hast du recht, hundertprozentig. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe wie immer, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es heißt, wir sind das Problem. Tschüss.
Tschüss. Yeah.